Neben mir steht Rincewind und Rincewind wird uns ein bisschen was über das Thema Monitoring mit Nagios erzählen. Und ein schöner Satz, den er so gesagt hat, als wir uns jetzt kurz unterhalten haben, einfach mal aufzeigen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und insofern bitte ich euch um ein herzliches Willkommen für Rincewind.
Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass ihr gekommen seid zu meinem Talk über Oldschool Monitoring. Also das Oldschool kommt davon, weil wir jetzt über Software reden, die teilweise schon ein gewisses höheres Lebensalter hat. Und ich hoffe, dass ich euch etwas Interessantes erzählen kann. Kurz zu mir. Mein Name ist Lorenz Kessler oder Rincewind. Findet man mich mit auf unterschiedlichen Plattformen, wenn man den sucht. Ich mache Monitoring-Software, also hauptsächlich Isinga, beruflich im Dienstleistungs- und Support-Bereich und mache das dann aber, habe das auch ein bisschen privat übernommen und dann eben mindestens ein Isinga in meiner privaten Infrastruktur und habe mich einfach generell für dieses Thema interessiert. Dadurch bin ich dann auch zu einem der Maintainer von dem monitoringplugins.org-Projekt geworden. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Und ja, wie es halt so ist, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und dann denkt man, das ist nicht richtig so und ich habe meine Änderung und jetzt nimm die an und dann ist man Maintainer. Genau, und da habe ich noch Kontaktdaten drunter, falls das jemanden interessiert für nach dem Talk. So, um was geht es? Spezifisch möchte ich über eine Familie von Netzwerk-Monitoring-Systemen reden, also Systeme, die eine Infrastruktur, eine Computerinfrastruktur größtenteils überwachen und einem Administrator, einem Administrationsteam unterstützen bei dem Betrieb dieser Infrastruktur, indem sie eben aufzeigt, wo Probleme sind und ja, damit man überhaupt weiß, was gerade läuft oder eben nicht mehr läuft. Spezifisch beziehe ich mich darauf auf Nagios und die direkten und indirekten Nachfolger davon. Also ich habe gesagt, eine Familie von Monitoring-Systemen und tatsächlich habe ich entdeckt, dass es die Nagios und Nachfolger, Forks und sowas gibt, die eigentlich eine Art Familienstammbaum bilden von verschiedenen Systemen, die heute im Einsatz sind, aber wo man Leuten manchmal etwas Neues erzählt, dass das eben irgendwie zusammenhängt. Und eben der Fokus von meinem Vortrag ist, ein bisschen die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, gemeinsame Konzepte, die typischerweise in all diesen Systemen eben vorhanden sind und damit man so ein gemeinsames Muster sehen kann. Genau. Das Ganze ist verkürzt und vereinfacht. A, aus Zeitgründen. B, weil ich auch nur einen sehr kleinen Fokus habe darauf und mir nicht anmaßen will, dass ich vollumfänglich jetzt über diese ganzen Systeme aufkläre, weil ich die halt auch einfach nicht kenne, aber doch sehe, wo die grundsätzlich zusammenhängen und wie sie ein bisschen zusammenhängen. So, ich habe da jetzt einen kleinen Mitmachteil und zwar dürfte sich kurz jeder mal melden, der eins von diesen Dingern da betreibt oder betrieben hat. Ah, okay. Ich bin bei so 60%, 70 vielleicht. Dankeschön. Genau. Das sind diverse Systeme, die ich in diesem Bereich sehe, die entweder direkt softwaretechnisch zusammenhängen, also Forks voneinander sind oder die gleichen Komponenten verbaut haben oder konzeptionell verwandt sind. So, ich möchte noch ein kleines bisschen Erwartungsmanagement hier einschieben. Ich benutze quasi nur Isinga. Das heißt, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle über Nagios, über JackMK, über Centreon, dann tut es mir leid und es darf mich gerne jemand nachher korrigieren. Ich weiß es schlicht nicht besser. Dann, ich bin kein Historiker. Das ist jetzt eine Geschichte von 26 Jahren grob, wie diese Sachen verbandelt sind und nachdem das meiste davon von Firmen betrieben wird und Firmen notorisch schlecht sind, klare historische Fakten auf ihren Webseiten zu präsentieren, habe ich mir das ein bisschen zusammengestöpselt, also zumindest den historischen Teil. Das heißt nicht, dass der so absolut korrekt ist. Auch hier darf mich dann gerne jemand nachher korrigieren. Ich mache nur nicht so oft Vorträge. Bitte verzeiht mir, wenn es ein bisschen pfuschig ist. und ich fokussiere mich jetzt quasi ausschließlich auf FOSS-Systeme. Nicht nur, weil das der Veranstaltung angemessen ist, sondern weil das jetzt auch mein persönlicher Fokus ist und mich jetzt einfach proprietäre Systeme nicht interessieren. Und von dem her lasse ich die aus. Ich möchte dann hier noch kurz beginnen, erstmal mit einer groben Definition, was jetzt Monitoring in dem Bereich ist, weil das jetzt so ein Begriff ist, der wird gern breit verwendet. Man kann den dann super auf irgendein Marketing-Slide drucken und damit genau nichts aussagen. Von dem her möchte ich da, obwohl heutzutage ist es jetzt Observability, und deshalb möchte ich so die ganz grobe Einordnung, Eingrenzung machen. Ein Teil von Monitoring ist Datenerfassung. Klar, wenn wir irgendein System überwachen, dann müssen wir erstmal feststellen, was ist denn überhaupt da? Oder wie ist das? Und dann eigentlich die Hauptaufgabe, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist typischerweise für die Systemadministration das primär Wichtige, zu wissen, was gerade nicht funktioniert, weil hoffentlich funktioniert dann der Rest. Und feiner differenziert auch noch zu erfassen, wie viel oder wie gut oder wie schlecht funktioniert dann etwas. Also ich kann sagen irgendwie, okay, die Maschine ist jetzt an oder nicht an. Das ist ein ziemlich binäres Problem. Aber ist mein Arbeitsspeicher irgendwie zu 90% voll, ist jetzt ein quantitatives Problem. Irgendwie 40% ist gut, 95% wahrscheinlich nicht gut. So, dann muss ein Monitoring-System anzeigen, was ist. Ich nehme jetzt ein Monitoring-System, definiere ich jetzt so, dass es quasi immer auf die Interaktion mit einem Menschen hinarbeitet. Das heißt, am Ende des Tages muss ein Mensch erfassen oder sehen können, wie denn gerade der Zustand ist und daraus eine Handlung ableiten oder eben nicht. Wenn man das automatisiert und dann irgendwelche Reaktionen einbaut, dann würde ich das jetzt nicht per se unter Monitoring einordnen. Also wenn dann, keine Ahnung, das der Health-Check im Container fail schlägt und das Kubernetes killt den dann und macht einen neuen hin, dann würde ich das jetzt so per se nicht direkt als Monitoring sehen. Dazu muss es vielleicht auch noch anzeigen, was war. Also gerade bei Problemanalyse und bei der Einschätzung ist es natürlich hilfreich, nicht nur zu wissen, so, das ist jetzt kaputt, sondern vielleicht wäre auch noch die Frage interessant, war es vor 5 Minuten schon kaputt? Und noch interessanter natürlich, warum ist es jetzt kaputt? Was auch sehr hilfreich sein kann, gerade wenn man dann eben ein Problem lösen möchte, dass man dann eben nicht nur angezeigt bekommt, oh, jetzt ist es tot, sondern auch angezeigt bekommt, oh, aber in den 2 Stunden vorher ist irgendwie die Temperatur gestiegen oder so. Dann ist eine weitere wichtige Komponente die Benachrichtigung, weil Anzeigen ist schön und gut, kann man ein hübsches Dashboard machen, aber jetzt irgendwie Leute in 8 Stunden in 2 Schichten, 3 Schichten dann hinzusetzen, um dieses Dashboard beobachten zu lassen, ist größtenteils grausam und funktioniert vermutlich dann auch noch schlecht. Deswegen brauchen wir einen Mechanismus, um Leute anzupoken und zu sagen, hey, die Kiste spinnt. Und das heißt, ich brauche irgendeine Form von Benachrichtigung, also ganz klassisch E-Mail oder, keine Ahnung, irgendwelche Push-Notification, Chat-Nachrichten, IRC-Nachrichten, you name it. Optional fällt da noch rein, dass wir vielleicht auch noch Reporting oder Statistik machen wollen. Das heißt, wenn wir eh schon Daten erfassen, dann bietet es sich an, dass da auch noch eine Datenauswertung darüber zu machen, zu sagen, oh, keine Ahnung, das letzte Mal ist der Fehler dann und dann aufgetreten oder der Fehler tritt irgendwie alle 3 Wochen mal auf. Vielleicht muss man das auch noch jemandem belegen können, wie oft das passiert. Oder ich habe irgendwie ein SLA, also ein Service Level Agreement unterschrieben und muss einen Zettel vorhalten können, wo steht, ja, aber die Kiste war 99,9% der Zeit schon da. Und dazu kommen vielleicht noch bunte Graphen. Ich habe das einen extra Punkt genommen außerhalb von den Statistiken, weil bunte Graphen sind so ein bisschen ein Selbstzweck. Das schaut dann einfach lustig aus, wenn man einen Grafana hat, wo irgendwelche Linien rumwackeln. Ob da jetzt was Sinnvolles drinsteht, ist vielleicht auch erstmal egal, aber das schaut gut aus. Gut, ich habe dann im Folgenden hier noch eine grobe Aufteilung, welche Arten von Monitoring ich sehe. Das ist jetzt leider keine gute oder offizielle oder wohl erforschte Definition, die wir leider in diesem Bereich meines Wissens nach nicht haben. Aber das ist eine, die sich über die Jahre bei Kollegen ein bisschen rausgebildet habe und die ich eigentlich ganz sinnvoll finde. Und deswegen unterteile ich jetzt die Monitoring-Strategien grob in drei Kategorien. Da haben wir zuerst mal metrikbasiertes Monitoring. Das heißt, ich werfe einfach hauptsächlich Zahlen rum. Also ich erfasse Zahlen über den Systemzustand. Das heißt, hier, wie viel Arbeitsspeicher ist da, wie viel Festplatte habe ich da, wie stark ist der Füllstand. Beispiele sind dann irgendwie Prometheus und Teile vom Grafana-Stack. Die pure Kategorie wäre, ich ordne alles auf Zahlen zu. Das heißt, im Endeffekt ist Zahlenauswertung mein Kerngeschäft. Und das ist ja auch sehr populär in Cloud-Infrastrukturen, wo es dann gut verwendet werden kann. Sachen, die da komplett rausfallen oder damit nicht abgedeckt werden können, wären Event-Monitoring. Wo das metrikbasierte Monitoring eher eine Art aktives Monitoring ist, also ich will dann in regelmäßigen Abständen immer die gleichen Werte erfassen und dann vergleichen können und dann auswerten, ob dieser Wert jetzt gut, schlecht, besser, schlimmer geworden ist. Beim Event Monitoring habe ich jetzt eher eine passive Einstellung, das heißt, es passiert etwas und ich erfasse dieses Ereignis. Ein Beispiel dafür sind typischerweise Log-Monitoring-Sachen, weil Logs sind halt auch nur Aufzeichnungen von irgendwelchen Events. Das heißt, irgendetwas passiert, ich erfasse dieses Ereignis und mache eine Auswertung darüber, was jetzt dieses Ereignis bedeutet für mich. Und der Teil, den ich heute eigentlich vorstellen möchte oder um den es geht, ist Status- oder testbasiertes Monitoring. Das heißt, ich habe wieder ein aktives Monitoring, ich führe eine Testprozedur aus und bilde das Ergebnis dieser Testprozedur auf einen Status ab. Das ist so ein Bild, das sich bei mir geformt hat über die Zeit, weil was machen wir eigentlich mit dem System? Wir erfassen eben nicht nur Zahlen, wir erfassen garantiert keine Events, aber wir definieren eigentlich damit Tests. Also wo ein Prometheus irgendwie sagen kann, keine Ahnung, der Webserver verbraucht so und so viel Speicher und hat 500 Requests pro Sekunde, ist es wahrscheinlich eher schwierig zu sagen, funktioniert das jetzt eigentlich auch noch, wenn ich diesen API-Endpunkt anfrage und kommt da was raus und schaut das richtig aus? Das wäre wahrscheinlich schwerer umzusetzen und bei den Systemen, von denen ich jetzt habe, mit Nagios und Nachfolgern, ist es eben echt das Grundkonzept. Ich definiere einen Test, also probiert das mal aus. Und dann schauen wir, ob entspricht das meinen Erwartungen. Das ist natürlich nicht trennscharf. Mein Test kann auch sein, so habe ich weniger als 50% freien vollen Arbeitsspeicher. Ja, aber so grob diese Einordnung fand ich eigentlich ganz hilfreich. So. Ich habe hier eine Slide zur historischen Entwicklung dieser Systeme, um mal eine grobe Einordnung zu bieten, wie ich das jetzt wahrnehme, wie es passiert ist. Also wir fangen an bei 1999, da gab es das erste Release von Nagios, der Software, die auch damals entstanden ist, dass jemand ein Problem hatte, nämlich dass er halt ein System administrieren muss und dann fällt halt doch immer mal wieder was aus und das möchte ich eigentlich mitkriegen und irgendwie alles, was da ist, ist so ein bisschen nervig oder funktioniert schlecht, also brauche ich was Eigenes. Und das ist dann ja als freie Software veröffentlicht worden und dann auch zunehmend populär geworden. Also das hat seinen Ursprung in Nordamerika und ist dann aber auch, glaube ich, ziemlich global oder fairerweise zumindest in Europa auch ziemlich verbreitet. Es gab zuerst mal keine Firma für Nagios, die dann später gegründet wurde, dass sich halt überall kleine Software-Dienstleister dieses Thema auch angelesen haben und dann auch Angebote gemacht haben dafür. Das heißt, es gab dann ein dezentrales Nagios-Netzwerk, eine Community, die sich damit beschäftigt hat. Dann gab es damals schon nicht direkt Forks, aber andere Software-Distributionen, die das Nagios dann verbaut haben, die also um die Kernapplikation herum andere Komponenten gehüllt haben, um eine andere Funktionalität darzustellen, um das leichter wartbar zu machen, um den Funktionsumfang zu erhöhen oder für andere Szenarien nutzbar zu machen. Das erste, was ich jetzt gefunden habe, wäre Centrion. Das ist eine französische Firma, die gibt es auch noch. Ich glaube, die setzen mittlerweile im Kern nicht mehr Nagios ein, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und ja, das gleiche hat CheckMK gemacht, 2008, oder zumindest ist es die erste Zahl, die ich gefunden habe dafür, die eben auch hier eine eigene Komponenten und Erweiterungen um Nagios rumgebaut haben. Und 2009 gab es dann irgendwie nach langer Zeit mal über ein neues Release und so ein paar politische Schwierigkeiten. Also in diesem groben Zeitraum, da war auch so ein bisschen Beef in der Community, sage ich mal, wo es dann auch teilweise zu Neuentwicklungen kam oder auch zu einem Fork. Also das ist das erste Isinga ist ein Nagios-Fork, wo man gesagt hat, okay, wir sind mit der Entwicklung unzufrieden und wir machen da jetzt unseren eigenen Kram. So, das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Mit Isinga ist man dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass das mit der Codebasis und den Konzepten so nicht mehr gut genug funktioniert, dass man nicht mehr das abdecken kann, was man möchte. Und deswegen hat man eine neue Entwicklung begonnen, das ist Isinga 2. Das ist ein kompletter Rewrite, da ist kein Nagios mehr drin. In dem Jahr kam aber dann auch Monit raus, das ist jetzt ein Monitoring-System, das versucht, das alles sehr einfach zu halten, sehr niederschwellig und dabei auf die ganzen Enterprise-Features verzichtet und dabei, glaube ich, auf einen Nagios aufbaut. Und dann gab es aber noch einen Nagios-Fork mit Nemon, der eher versucht, das Original zu erhalten, aber ohne die Nagios-Leute. Dann sind noch weitere Entwicklungen. Das Neueste ist so ein bisschen Sensu, was meines Wissens nach keine Nagios-Komponenten enthält, aber das Konzept übernimmt. Ja, und da ist jetzt hier ein bisschen eine Lücke bis heute drin. Das ist jetzt nicht direkt, weil da nichts passiert ist, sondern weil ich jetzt nichts signifikant Neues gefunden habe. Aber all diese Systeme werden weiterentwickelt, machen auch größere Änderungen durch. Ich wollte jetzt noch nicht ins Klein-Klein geraten. So, ich habe gesagt, wir machen testbasiertes Monitoring. Also wie läuft so ein Test denn eigentlich ab? Und da habe ich mir diese Grafik hier gebaut. Auf der linken Seite seht ihr das Monitoring-System, also diesen Bereich hier. Das heißt, das ist das Nagios, das Isinga 2, das wie auch immer, Nemon. Und auf der rechten Seite haben wir ein Monitoring-Plugin. Und wie funktioniert jetzt das Monitoring? Das Monitoring-System führt einfach ein anderes Programm auf, das sogenannte Monitoring-Plugin mit bestimmten Argumenten. Das macht dann irgendeinen Test, dann schreibt es einen Ergebnistest-Text auf Standard-Out aus und beendet sich. Und dann findet wiederum im Monitoring-System eine Verarbeitung statt dieses Ergebnisses, also des Ausgabetextes und des Exit-Codes. Und im Wesentlichen ist hier schon ein Kernelement drin, nämlich das Monitoring-System hat genau keine Ahnung von den Konzepten und von der Semantik, von dem Problem, das ich erfassen möchte. Also das hat keine Idee, was irgendwie Arbeitsspeicher ist, das hat keine Idee, was Systemlast ist, das weiß nicht, was ein Ping ist, das hat keine Ahnung von TCP, also außer der eigenen Kommunikation, das hat keinerlei Ahnung vom Monitoring, sondern das ist alles ausgelagert in das Monitoring-Plugin. Das heißt, das spezifische Fachwissen ist wirklich in einem anderen Programm drin. Das wird einfach ausgeführt für einen Testlauf und dann das Ergebnis ausgewertet. So, und diese Schnittstelle, diesem Monitoring-Plugins Schnittstelle ist eigentlich eins der Kernelemente dieser Systeme, die die Teil, also in großen Teilen auch noch haben, teilweise aber auch davon wegmigrieren, aber das war so ein bisschen der vereinheitlichende Faktor. So, das Ganze ist eigentlich ein informeller Standard, also es gibt irgendwie eine grobe Definition auf der Nagels-Webseite, dann findet man noch zwei, drei andere, aber es gibt leider Gottes nicht den einen RFC, der mir sagt, wie das aussehen müsste. So schön das auch wäre, weil da muss man gelegentlich diskutieren, was jetzt richtig und was falsch ist. Und natürlich implementiert es jeder ein bisschen anders. Und diese Schnittstelle ist nachvollziehbarerweise von Nagios eingeführt worden. Ich meine, das war vermutlich damals einfach auch, also es ist auf eine Art auch ein ganz cooles Konzept noch, weil man sagt, ich trenne meine Kernapplikation, die Tests ausführt, die Verarbeitung macht, die Benachrichtigung schreibt, whatever, trenne ich von der spezifischen Aufgabe. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie habe ich jetzt mit diesem Dateisystem umzugehen, wann ist das gut und was ist schlecht, sondern ich sage, du kannst mir irgendwie sagen, okay, warning, critical oder keine Ahnung. Wie du das machst, ist mir egal. Ich muss nur einfach ein Programm ausführen und fertig. Und das trennt diese Belange eigentlich ganz schön. Und im Folgenden habe ich das jetzt hier auf den Slice des Monitoring Plugins Interface, kurz MPI genannt. So, wie sieht das jetzt aus? Ich mache jetzt einmal Input und Output durch, also Input im Sinne von, wir reden über das Monitoring Plugin, das heißt, was gebe ich dem bei der Ausführung? Und da habe ich jetzt zuerst mal ganz klassisch Argumente bei der Ausführung, also Kommandozeilenargumente würde man sagen, auch wenn eigentlich keine Shell im Spiel ist, das heißt, das sind einfach Kommandoargumente. Hier symbolisiert durch das exec da vorne, also exec im Sinne des System Calls, ich führe dieses Programm aus und übergebe dem Argumente darüber, wie es jetzt genau zu benutzen ist, was auch die Grenzwerte sind, die ich überwachen möchte. Optional nehmen manche davon Umgebungsvariablen an. Also wir kommen auf das Ökosystem zu sprechen davon noch, aber das heißt, manche von denen nehmen Umgebungsvariablen an und manche von den Monitoring-Systemen können vor der Ausführung Umgebungsvariablen setzen. Das ist ein Mechanismus, der ist spezifisch populär bei Credentials, weil die möchte ich idealerweise dann nicht in der Historie haben, wie mein Test genau ausgeführt worden ist oder in der Prozessliste haben oder so. Ja, aber das hängt dann vom Monitoring-Plugin ab, ob es das kann. Ja. Und als dritten Weg, wie kommuniziere ich da Daten rein? Dateien ablegen. Das ist ein spezifisches Problem, das ich gelegentlich habe. Da gibt es, sagen wir, einen nachvollziehbaren Fall, der ist auch schon unschön, nämlich Konfigurationsdateien, entweder spezifisch für das Plugin oder einfach, ich mache eine Ausführung über SSH. Das heißt, das Plugin, die SSH-Bibliothek liest eh die Konfiguration von SSH auf dem System aus. Das weiß das Monitoring-System natürlich nicht. Das hat keinerlei Idee, was jetzt mein Kontext ist davon. Das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie eins zu eins nehme und auf ein anderes System schiebe, dann bricht mir irgendwie alles auseinander, weil ich habe die Keys nicht da oder so. Aber das ist so ein bisschen das, wie man es gebaut hat und ja, weil man da einfach Dinge zusammenstöpselt. Die schlimmere Variante ist eigentlich, dass manche Monitoring-Plugins versuchen, eine Funktion darzustellen, wenn die es nur gibt, wenn ich über mehrere Testläufe Bescheid weiß. Also das Beispiel, das es da gibt, ist, ich mache eine Switch-Überwachung und will wissen, habe ich jetzt zu viel Traffic und die einzige Möglichkeit, wie ich das erfahren kann, ist, ich kriege den Byte-Counter von dem Interface. Der ist aber genau nichts wert, wenn ich nicht weiß, wie war der denn vor 5 Minuten. Deswegen, einfache Idee, ich speichere mir den von vor 5 Minuten in einer Datei ab, von dem das Monitoring-System dann natürlich überhaupt nichts weiß. Und wenn ich dann so Späße mache, wie den Test abwechselnd auf verschiedene Maschinen auszuführen, dann kommt da nur noch Käse raus. Also mein Hauptproblem damit ist, das Monitoring-System, das die Ausführung steuert und eigentlich konfiguriert, definiert, was passieren soll, hat davon keine Ahnung. Deswegen lasst das mit den Dateien bitte weg, wenn ihr da jemals welche baut. Gut, wie sieht jetzt der Output aus? Wir haben da so 2,5 Punkte. Nicht das erste und das wichtigste ist der Excel-Code. Ich denke, die meisten von euch kennen den Excel-Code von Programmen. Also man macht das Shell-Skript und dann macht man irgendwie Exit 0, wenn alles gut war, und wahrscheinlich Exit 1, wenn man irgendwie mitteilen möchte, dass es kaputt ging. Hier hat man einfach den Excel-Code adaptiert und überschrieben, indem man da vorgegebene Excel-Codes von Programmen übernommen hat. Also nicht übernommen hat, sondern quasi die spezifisch in diesem Kontext interpretiert. Das andere ist, ich habe in der Grafik schon gehabt, wir haben auf Standard-Out, also einfach als normale Ausgabe, wird ein formloser Text angegeben. Das kann alles Mögliche sein, weil es typischerweise das, was ihr dann im Webinterface von eurem Monitoring-System angezeigt bekommt. Und da gibt es aber so einen halben Punkt dahinter, weil man sich gedacht hat, oh, das wäre eigentlich cool, wenn ich Zahlen auch kommunizieren könnte danach. Das heißt, irgendwie, wie viel Load war denn da, wie viel Arbeitsspeicherausnutzung, und zwar so, dass es ein Computer versteht und nicht nur ich schreibe das irgendwie wild in den Text rein. Und deswegen gibt es in diesem Output-Format noch ein spezielles Anhängsel, wo ich in einem Format wirklich Zahlenwerte definieren kann. Genau. Und das sieht dann ungefähr so aus. Also wir haben hier eine Ausführung. Das heißt, hier oben ist meine Eingabezeile. Ich habe jetzt ein Monitoring-Plugin und habe dieses Load-Unterkommando. Und dann kommt mir ein Output raus. Dann kommen hier 4 Zeilen mit menschenlesbarem Text oder mehr oder weniger menschenlesbarem Text. Und die ich dann typischerweise eben in meinem Webinterface sehe oder vielleicht auch eine E-Mail zugesandt bekomme und die mir helfen sollen, zu sehen, wie gut oder schlechter das ist. Und dann kommt hier ein Pipe-Charakter, der senkrechte Strich, und alles dahinter sind die sogenannten Performance-Daten. Das heißt, da ist dann ein Label, das mir das einen Namen gibt und Zahlenwerte. Das höre ich dann später nochmal. So. Wie sieht jetzt das mit dem Excel-Code aus? Ein paar von euch dürften sich daran erinnern, also die schon sowas genutzt haben. Es gibt so ein Ampelsystem. Excel-Code 0 ist alles gut. Das ist soweit so einfach. Das hält sich jetzt noch an diesen, an wie man Excel-Codes normalerweise verwendet. 1 ist ein Warnungszustand. Die Idee ist so grob, ist nicht gut, aber es brennt noch nicht. 2 ist kritisch, das heißt, es brennt jetzt. Und 3 und alle anderen Ausgaben sind irgendwie kaputt gegangen. Also das Monitoring-Plugin bei der Ausführung. So, ich kann keine Aussage treffen, dass auch wenn man in Timeout läuft oder so. Wenn ich mache irgendwie einen Test und laufe in einen Timeout, dann bin ich typischerweise, ich weiß jetzt nicht, ob das läuft oder nicht läuft, weil ich habe es nicht ausprobieren können. Was manchmal natürlich auch manchmal wäre es kritisch, manchmal ist die Fragestellung aber so, dass man sagt, weiß es nicht. So, für den Output gäbe es theoretisch hier diese sehr, sehr handliche Definition, wie man das parsen könnte. Oder wir erklären das hier mal im Einzelnen durch, also formloser Text ist, würde ich sagen, ein bisschen selbsterklärend, da kannst du wirklich reinschreiben, was du willst. Das ist genau das, was dann auch passiert. Aber ich möchte noch kurz die Performance-Daten erläutern. Ich habe jetzt hier 2 Beispiele, um so ein bisschen die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Das heißt, ich beginne mit einem Label, also ein Label ist ein Name, ein String, der mir sagt, wie heißt das denn? Dann kommt ein Ist gleich. Dann kommt ein Zahlenwert, also der eigentliche Wert, den ich gemessen habe oder den ich anzeigen möchte, optional mit einer Einheit dahinter. Also beim zweiten Beispiel seht ihr hier hinten ist ein kleines B für, also ein großes B für Bytes. Und das nennt sich hier in dieser Aufstellung UOM, also Unit of Measurement. Dann kommen optional Trendzeichen und dann kommen dann kommen optionale Werte, zum Beispiel der Warn- und Crit-Wert. Das sind typischerweise Werte, die ich definiert habe bei der Eingabe. Die gibt er mir auch nochmal aus, damit ich sie in einem Graphing-Tool sehen kann. Und je nachdem, was für einen Wert ich habe, gibt es hier vielleicht auch noch einen Minimalwert und einen Maximalwert. Das ist für meine typische Graphing-Lösung auch ganz gut. Das macht manchmal mehr Sinn, manchmal weniger. Also bei Load, ja, da kann ich nur sagen, irgendwie Minimalwert ist 0. Maximalwert gibt es nicht, aber bei dem anderen, das ist also die Idee ist, dass es wie viel Speicher ist verbraucht auf meiner Root-Partition, da kann ich sagen, es wäre so und so viel Speicher theoretisch da. Und das macht dann, wenn ich mir dann einen hübschen Graphen baue, dann mache ich das halt als Obergrenze rein. Dann weiß ich schon, je nachdem wie hoch dieser Balken ist, wie gut das, also habe ich einen optischen Eindruck, wie gut oder schlecht das ist. Hier ist auch nochmal eine Aufschlüsselung in die einzelnen Komponenten. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht, damit es vielleicht ein bisschen weniger abstrakt wird. Das erste Beispiel für Monitoring-Plugins sind die Monitoring-Plugins. Namensgebung ist ein schweres Feld. Die ursprünglich mal die Nagios-Plugins waren, die jetzt ein Fork davon sind. Das darf mich jemand nach der Geschichte davon fragen, wenn es jemand interessiert. Das ist ein bisschen so das Kernprojekt, eines der ältesten. Eins von diesen beiden Projekten, also Monitoring-Plugins oder Nagios-Plugins, ist typischerweise immer verbaut, wenn ich irgendwie Nagios oder Nisinga deploye. Also weil das einfach so ein bisschen Basissachen abdeckt. Andere Beispiel wäre von der Linux-Fabrik, die sich da mal die Mühe gemacht haben, irgendwie eine Riesensammlung zu bauen, die eigentlich ganz cool ist. Centrion hat, glaube ich, hauptsächlich ein Plugin, in das sie alles einbauen. Das ist auch ein lustiger Ansatz. Die Firma Konsole in München hat auch einige, die ich recht häufig sehe. Und dann gibt es irgendwie Hunderte und Tausende weitere davon, die jemand mal kurz gemacht hat, um einen spezifischen Zweck abzudecken. So, wie schaut das grob aus als Ökosystem? Es gibt so ein paar Sammlungen, eben die Monitoring-Plugins, die Nagios-Plugins, die Linux-Fabrik oder so, wo Leute sagen, sie bearbeiten da irgendwie einen ganzen Haufen davon oder halten die halt zusammen. Es gibt dafür ein paar Verzeichnisse, wo man suchen kann. Klassisch der Nagios-Exchange oder der Isinga Exchange, der beides eben Suchmaschinen, wo man Sachen anmelden kann und dann kann man die danach suchen. Manche kommen mit vorbereiteten Konfigurationen für die Monitoring-Systeme, manche nicht. Und generell, wenn man irgendein Problem hat, dann sucht man da danach und wirft es irgendwie in Google rein, GitHub, GitLab. Oder der Vorteil da ist, die heißen alle irgendwas mit Check. Das ist so die gängige Konvention, das heißt tatsächlich ein gängiges Szenario ist, dass ich sage, habe da einen Cisco 5300 FX und dann suche ich Check und dann Cisco 5300 FX und es funktioniert erstaunlich häufig. Dann taucht irgendein Perl-Plugin auf, das vor 10 Jahren zum letzten Mal angefasst wurde und problemlos funktioniert. Gut, weitere Gemeinsamkeiten, also diese Schnittstelle ist so eine Kernkomponente, die mir wichtig war. Was auch noch ziemlich gängig ist, ist ein Datenmodell aus Hosts und Services. Das heißt, ich habe im Endeffekt zwei Objekte, die ich betrachte. Also Hosts und Services, die tatsächlich in einer klassischen IT-Infrastruktur halt eine Blechbox abdecken und Dinge, die auf einer Blechbox laufen. Und für jedes davon definiere ich einen Test. So grob ist das gesagt und im Wesentlichen ist das nur im Zusammenhang, so die Kerngrundlage sind Hosts und auf Services laufen auf Hosts. Und ansonsten, durch die Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren, oder dass sie halt immer diese Plugins ausführen, sind sie im Wesentlichen große Scheduler, die halt einplanen, wann führe ich wie welches Plugin aus. Und das ist so ein bisschen die Kernaufgabe davon. Meine Konfiguration sagt mir hauptsächlich hier, du musst das und das dann ausführen, plus Abhängigkeiten davon, so wenn ich das ausführe und es kommt schlecht zurück, dann schick mir auch bitte noch eine Mail. Das ist der zweite Teil, dieser spezialisierte Event-Händler. Ich habe nicht die Events, die genau auf diese Excel-Codes reagieren. Gut, Hosts und Services, grob erklärt schon, ich habe eine Menge von Hosts und Hosts haben wiederum potenziell mehrere Services. Und so im Kern abstrahiert, das, was da passiert ist, ich starte so ein System, das Schedule irgendwie einen Test, führt ihn aus. Wenn es okay ist, dann führt er den wahrscheinlich in 5 Minuten nochmal aus. Wenn es nicht okay ist, dann schicke ich wahrscheinlich eine Nachricht. Und dann mache ich das Ganze ad finitum. So, was ist jetzt, also wenn ich sage, die sind im Kern gleich, dann unterscheiden sich diese Systeme dann aber im Weiteren an vielen, vielen anderen Stellen. Sonst bräuchte man ja auch nicht so viele davon. Also wie konfiguriere ich das? Also gibt es eine fancy DSL oder ist es eine simple Konfiguration? Kann ich das per API erstellen? Habe ich ein Webinterface oder mache ich Textdateien? Dann kann ich Abhängigkeiten definieren. Also wenn der Host da drüben, der so mein Core-Switch ist, wenn der nicht mehr da ist, dann ist mir der Rest auch egal, weil kann ich auch nicht mehr überprüfen. Gibt es Visualisierung? Gibt es Reporting? Gibt es Graphing? Welche Art von Benachrichtigungen kann ich machen? Also sind es, ist es auch wieder ein Plugin-System, wo ich alles reinhauen kann oder ist es definiert? Habe ich ein Auto-Discovery von meiner Infrastruktur? Gibt es zusätzlich zu dem Kernkonzept mit den Monitoring-Plugins Monitoring, das anders stattfindet und jede von diesen, von den Softwarelösungen hat irgendwas gebaut, was anders arbeitet? Weil es hat ja doch gewisse Limitierungen. Dann unterscheiden sie sich, wie mache ich Agenten, also wie mache ich auf entfernten Systemen Monitoring. Es gibt unterschiedliche Konzepte, wie mache ich es hochverfügbar oder wie skaliere ich das. Ja, und das sind im Wesentlichen die Unterschiede, die es dann gibt. Ich weiß gar nicht, wo bin ich in der Zeit? 5 Minuten noch. Okay, dann kann ich noch kurz sagen, ich habe vorher noch ein bisschen kurz Gedanken gemacht darüber, wie mache ich eigentlich dieses Remote-Monitoring mit den Agenten oder eben ohne, weil das halt doch eine interessante Frage ist. Und da gibt es auch verschiedene Sachen, also weil es zum einen eine Frage ist, ich habe da 1000 Rechner, aber nur auf einem läuft eigentlich mein Hauptmonitoring-System. Was mache ich, wie erfasse ich Daten auf den 999 anderen? Und dann gibt es da alle möglichen Lösungen dafür. Zum einen, dass ich sage, ich schedule das zentral. Also ich mache eine Ausführung auf meinem Hauptsystem und erfasse irgendwie Wert auf dem anderen System. Zum Beispiel, indem ich da einen Agenten laufen habe, der Befehle von außen annimmt und dann auch wieder Monitoring-Plugins ausführt oder spezifisch Sachen erfassen kann. Oder die laufen autonom und ich hole dann die Daten oder sie laufen autonom und ich bekomme die Daten zugesandt. Und irgendwie alle diese Abstufungen hat jemand schon mal gebaut. Und sei es nur, dass es irgendwie der Cronjob ist mit dem Python-Skript, das irgendwas prüft und dann einen API-Call macht irgendwo ins Monitoring-System und sagt, ja, alles gut hier. Kommunikation unterscheidet sich auch. Einer der Klassiker ist der Nagios Remote Plugin Executor, NRPE, mit dem gleichnamigen Protokoll. Das sieht man auch heute noch gelegentlich, den NRPE. Das ist eben dieser Fall von, der läuft da auf dem System und nimmt Befehle entgegen, führt dann irgendwas aus und über diese Verbindung schickt er den Befehl zurück. Und auf der Serverseite, also auf dem Monitoring-System, ist es dann wiederum ein Monitoring-Plugin, das halt diese Verbindung und den Befehl ausführt. So wird das abgebildet. Oder dann gibt es natürlich alle Varianten von Kommunikation, typischerweise heute auch HTTP, JSON über HTTP. Dann Verfügbarkeit ist natürlich unterschiedlich. Der NRPE ist in C geschrieben, der läuft, glaube ich, nur auf unixoiden Betriebssystemen. Dann gab es dafür dann einen eine Windows-Version. Dann gibt's, hat jemand das mal neu gebaut und hat gedacht, ich starte das jetzt in Go und es läuft einfach auf beiden. Das heißt, da unterscheiden sie sich wieder. Und in die was vielleicht noch interessanter ist, was für Fähigkeiten haben die, ist jetzt meine Testfunktionalität eingebaut? Also habe ich einen Agenten, der kann erfassen, wie viel Arbeitsspeicher benutzt wird? Oder führt er wiederum Monitoring-Plugins aus und dient eigentlich nur als Relay auf einer anderen Maschine? Beispiele dafür sind eben NMPE, der SN-Client++, heutzutage größtenteils tot, der NS-Client, andersrum. Der Go-Rewrite ist, der lustigerweise, also der den ersetzen soll. JackMK hat, glaube ich, einen eigenen Client. Und die sind ganz weit nochmal ein anderes Konzept, dass das Kernprogramm überall vorhanden ist und da wiederum ausführt. Das kann man auch noch agentenlos machen, indem man sagt, ich nutze einfach SSH oder WinRM oder notfalls SNMP dafür. Ja, so, ich habe am Ende noch kurze Worte, also warum finde ich, ist das eigentlich wichtig? Also A, weil es funktioniert, also es geht schon, man kann damit monitoren, das funktioniert auch noch. Also die Kids mögen lieber ihren Prometheus, aber das tut schon auch. Und momentan ist das eure Infrastruktur. Also ich habe einen ganzen Haufen Isingas gesehen, die monitoren wichtige Dinge. Ich vermute, das gilt für alle anderen auch. Das ist das, was irgendwie dafür sorgt, dass euer Strom und Wasser kommen. Gerade. Könnt ihr mögen oder könnt ihr nicht mögen, aber es ist halt da. Genau. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, dann erstmal vielen Dank auch von meiner Seite und dann würden wir die Fragerunde einläuten. Wer mag denn? Da ist die erste Frage, da die zweite.
Ja, schönen Dank erstmal für den Vortrag. Bei uns in Hürth war gestern kurzer Stromausfall. Da war dann das wie Chinka schuld, oder? Nein, Spaß beiseite. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Inwieweit bezieht sich das wirklich jetzt hauptsächlich auf Monitoring von Crates, von Racks, von Infrastruktur im Datacenter, im Rechenzentrum? Wie stark geht das jetzt tatsächlich auch ein? Da war halt Discoverability. Wie gut kann ich sowas auch verwenden für die kleinen Systeme, wenn es dann in Richtung Mobile Device Management geht? Ist das da auch noch ein Ding oder muss ich dann auf alle Fälle die anderen Systeme? Also hat sich das da auch schon hinentwickelt? Ich habe da keine Ahnung, wie das geht.
Ich würde sagen, so in dem, wie ich es meistens sehe, ist das tendenziell schwierig, in dem Sinne, dass diese Dinge sind größtenteils dafür gebaut, dass man 24/7 Infrastruktur hat. Dieses Dinge wechseln sich über Zeit ab, oder sind, man meine ich, da ist nicht direkt eingebaut. Jetzt sind die Systeme, die der hatte, also unterschiedlich frickelig, ja? Also man kann da unterschiedlich tief reingraben und bei ein paar davon bauen sich Leute halt einfach selber was. Und jetzt die Lösung gerade für Mobile-Sachen oder Sachen, die irgendwie weg sein können, ist, also wenn man halt sehr schmerzbefreit ist als Admin oder sich die Arbeit machen will, dann ist das halt irgendwie ja der Cronjob auf dem Gerät, der sammelt irgendwie ein bisschen Daten ein und schickt die halt immer so an noch einen Daemon oder so oder an den Server. Und das ist effektives Monitoring. Und wenn der nicht da ist, macht das halt nicht. Und das Monitoring ist aber so eingestellt, dass er sagt, okay, kommt nicht, ist mir egal. Dann ist halt der letzte Zustand drin. Das kann man schon auch alles bauen, wenn man will. Möchte man das tun? Naja.
Tatsächlich mehr so 24/7 wirklich im Datacenter.
Da kommt das her, da ist viel dafür gebaut, sage ich mal.
So, erstmal die Nummer 2.
Dankeschön. Du hast gerade gesagt, die Kids mögen ihren Prometheus. Glaubst du nicht auch, dass in einer modernen Infrastruktur wir beides brauchen, beziehungsweise all die drei Monitoring-Sachen, die du am Anfang vorgestellt hast? Oder gibt es den goldenen Hammer? Und wenn ja,
wo ist? Das ist eine einfache Frage, weil dann die goldene Lösung gibt es natürlich nicht, weil sonst müssten wir uns ja nicht den Spaß mit 15 Systemen geben. Aber ja, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages eine Kombination aus denen, weil sie eben sehr unterschiedliche Sachen abdecken. Also mit einem Isinga-Log Files überwachen, ist total der Schmerz und das will man einfach nicht tun. Mit einem Prometheus so Sachen zu machen, wie machen wir mal diesen spezifischen Web-Request und schau, ob das JSON, das rausfällt, dann so ausschaut und ob die Credentials, die da drin stehen, funktionieren. Keine, also ich kenne Prometheus nicht so gut, glaube ich nicht, dass das geht. Von dem her, ja, wird wohl eine Kombination werden.
Dankeschön.
Ja, weitere Fragen? Keine Wortmeldung mehr? Doch.
Also sagen wir mal, ich monitore 100 Linux-Systeme, ja? Kann ich mit Isinga relativ... Kann ich an Isinga relativ einfach die aktuellen Kernel-Versionen von allen Computern beobachten und gucken, welche Versionen von Kernel die letzte Woche hatten?
Relativ einfach, ja. Das ist jetzt die Frage, relativ zu was? Also, die Sache ist, Isinga ist relativ komplex zu benutzen, weil es einem alle frei halten lässt. Wenn man Isinga verwenden kann, das ist das, was ich kann, dann sage ich ja, weil dann ist das schlimmstenfalls ein Bash-3-Zeiler, den ich halt überall hinschieben muss oder so. Das kann man problemlos bauen, ja, das ging. Also diese Flexibilität von dem System, dass die Monitoring-Plugins ausgelagert sind, erlaubt einem halt auch jeden Unfug einzubauen. Oder positiver formuliert, die Systeme ist ja leicht zu erweitern.
Gibt es bei den Monitoring-Plugins auch eine Option, dann ältere Metriken tatsächlich einer neuen Ausführung von diesem Plugin zu übergeben, ohne jetzt irgendwie auf Dateien oder so zurückzugreifen?
Nein. Also nicht wirklich. Das ist eine grundsätzliche Frage, so ein bisschen. Die Ausführung von diesem Plugin ist eigentlich meistens kontextlos. Also es ist eigentlich immer der gleiche Test, was ich für einen Test meistens auch haben will. Jetzt spezifisch bei Isinga weiß ich, ich kann über so einen Flag in der Config, könnte ich die Werte vom letzten Lauf wieder übergeben. Das gibt auch eben diesen Switch-Anwendungsfall, wo ich das tatsächlich baue, aber nicht generalisiert. Nein. Also wär vielleicht auch ein Feature, das man sich wünschen könnte, aber gibt es meines Wissens nach so nicht.
Ja, aha, da die nächste.
Ich wollte gerne deine Einschätzung hören, wie die Familie der Monitoring-Systeme sich in die Cloud-nativen, dem Buzzword Bingo, was wir mal kennen, Kubernetes und so weiter, wie sich das da einpflegt, beziehungsweise ob du schon mal Kubernetes-Cluster gesehen hast, die das benutzen und warum nicht?
Ist ein bisschen schwierig, also wir hatten schon die Sache mit den, die sind ein bisschen gedacht und gebaut worden für die 24/7-Systeme, sehr statische Systeme. Also du stellst halt so eine Blechbox irgendwo hin und die ist dann für die nächsten 6 Jahre da. Dementsprechend konfiguriert sich das auch. Und so Kubernetes mit, ich habe irgendwie optionale Komponenten und die sind flexibel über die Zeit, passt da nicht ganz rein. Auch dieses Host-Service-Schema, das halt sehr stark abzielt auf, ich habe da irgendwie einen vollen Computer und da laufen Dinge drauf, ist dann auch nicht so 1:1 abdeckbar. Kann ich das trotzdem bauen? Ja. Und jede von den größeren Lösungen baut sich dann irgendwas dazu, weil Kubernetes halt ein Wahnsinnsthema ist und die erfassen das schon irgendwie. Ob das jetzt es Kernfunktionalität kommt mit diesen Monitoring-Plugins-Ding oder außerhalb dazu gebaut wird auf eine andere Art und Weise, ist dann unterschiedlich. Aber also jede, sag ich mal, von den Monitoring-Distributionen macht da schon was, meines Wissens nach, nur sehr unterschiedlich, weil es sich schwer integrieren lässt in diese Kernfunktionalität.
Okay. Vielen Dank.
Ja, haben wir noch weitere Fragen? Okay, das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Ja, dann von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank und schönen Tag noch. Ja.